jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich.
Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie zur Fastenzeit und ich möchte zum Einstieg in die Predigt beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, danke für die Ermutigung und den Zuspruch, der darin steckt, der auch in dem Text steckt, den wir gerade gehört haben. Und ich bitte dich, dass du uns dadurch bewegst, dass wir ein Stück mutiger und ein Stück zuversichtlicher heute wieder hier den Raum verlassen, als wir gekommen sind. Amen. Genau, unsere Predigtserie zur Fastenzeit heißt Die Seele entrümpeln. Und die Fastenzeit ist ja traditionell so eine Zeit, wo man sich auf Ostern vorbereitet, wo man so einen klaren Fokus darauf bekommen will, so einen Fokus auf das Wesentliche und dafür auch Unwesentliches beiseite lässt. Und mit dieser Predigtserie wollen wir jetzt eben dazu beitragen, dass wir nicht nur so äußerlich auf irgendwelche Dinge, Gewohnheiten, Süßigkeiten vielleicht oder sowas verzichten, sondern auch innerlich aufräumen. Und nach dem Auftakt in diese Serie vor ein paar Wochen hat mir jemand gesagt, es passt gerade ganz gut, weil ich bin auch so dabei, zu Hause gerade meine Wohnung auszumisten. Und ich fand das so ein schönes Bild, so darum geht's, aufzuräumen. So die Seele entrümpeln, das ist die Idee. Und wir schauen uns dazu jede Woche so verschiedene Lebensbereiche an und das läuft hier jetzt ganz schön klassisch bei uns. Letzte Woche ging es um Arbeit, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und heute geht es also um Vergnügen oder ich habe das mal Spiel genannt, zu spielen. Und Spielen ist jetzt vielleicht ein eher ungewöhnlicher Begriff so für uns erwachsene, sehr ernstzunehmende Menschen. Wir sagen das wahrscheinlich eher weniger so. Feierabend, genug gearbeitet für heute, ich gehe jetzt spielen. Aber in diesem Text hier geht es ja auch um Kinder, redet Jesus von Kindern und ich finde dieser Begriff zu spielen, der trifft eigentlich ganz gut, was er hier sagen will. Und um das kurz noch zu definieren, so mit Spiel oder Spielen, meine ich so das, was wir machen, ohne jetzt irgendein Ziel darüber hinaus zu machen. Das, was wir um seiner selbst willen machen, wo wir jetzt nichts mit erreichen wollen, niemand beeindrucken wollen, kein Ziel haben, sondern einfach Spaß an der Sache an sich haben. Und ich weiß nicht, ob ihr manchmal so, es gibt so kleine Augenblicke, finde ich, die eigentlich völlig unbedeutend sind, völlig belanglos, aber an die man sich auch nach Jahren oder Jahrzehnten sogar noch erinnern kann. Und für mich ist ein so ein Moment, ist bestimmt schon über 10 Jahre her, ich war damals vielleicht gerade so über 20 und war draußen unterwegs und habe so ein paar Teenies gesehen, beobachtet und die waren gerade dabei. Ich glaube, das war damals gerade irgendwie so ein Trend, so ein Rollenspiel zu spielen. Also so sich irgendeine wilde Geschichte auszudenken und die haben das auch voll durchgezogen mit Kostümen und irgendwelchen Stöcken, mit denen sie sich durch den Wald gejagt haben und dann so diese fiktive Geschichte mit fiktiven Charakteren auszuspielen. Und ich habe das so gesehen und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dachte, was für ein Schwachsinn, ja, was macht ihr da eigentlich? So, es ist ein schöner, sonniger Tag, ihr seid jung, ihr habt Zeit, ihr seid gesund, ihr habt Energie. So, was macht ihr mit eurer Zeit, was macht ihr mit eurem Leben, was für eine Verschwendung? Und ich war da mit einem etwas älteren und etwas weiseren Freund auch unterwegs und ich weiß nicht, ob man mir meine Gedanken angesehen hat, aber der meinte dann in diesem Moment so zu mir, wenn ich Kids so spielen sehe, dann denke ich immer, das ist doch eigentlich das Beste, was sie machen können. Das ist das Beste, was sie mit ihrem Leben und ihrer Zeit anfangen können, wenn sie so völlig unbeschwert spielen können. Und ich habe mich dann so ein bisschen ertappt gefühlt in dieser Situation und mein erster Impuls war dann auch direkt so zu widersprechen und so meine Sicht auf die Dinge da zu tun. Aber je länger ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr musste ich mir doch eingestehen, der Mann hat einen Punkt und denke, das ist auch so, warum ich mich bis jetzt immer wieder noch daran erinnere, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn zu widerlegen. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, den Jesus hier im Text seinen Jüngern gegenüber macht. So ist ein ganz ähnlicher. Den Jüngern geht es hier um die Frage, wer ist von uns der Größte? So, und ihr Maßstab, um das herauszufinden, die Quelle sozusagen, wo sie sich Bestätigung holen wollten, war jetzt Jesus oder war das Himmelreich. So, wer ist der Größte im Himmelreich? Oder vielleicht könnte man auch sagen, wie beeindruckt man Gott? So, darum ging es ihnen. Und das ist ja eigentlich schon auch eine sehr wichtige und ernstzunehmende Frage. So, wie sieht eigentlich der ideale Mensch aus, aus der Perspektive von Jesus? Was hat er dazu zu sagen? Und als Antwort stellt Jesus jetzt eben ein Kind in die Mitte. Ja, so ein Menschen, der noch nicht ganz fertig ist, könnte man vielleicht sagen, der noch am Wachsen ist. So ein Mensch, der jetzt noch nicht so irgendwas Zählbares unbedingt vorzuweisen hat, der seine Zeit damit verbringt, zu spielen. So. Und das ist erstmal ein Statement, ein überraschendes Statement. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich da ähnlich ertappt gefühlt haben wie ich. Und Jesus sagt so, gerade ihr als erwachsene Menschen, die euch so sehr ernst nehmt, so gerade ihr braucht auch zumindest mal solche Zeiten, solche Momente, in denen ihr spielt. Ja, so eure Seele, eure Spiritualität, euer Glaube auch, brauchen dieses spielerische, dieses kindliche Element. Und ich denke, so als Gedanke, als Ideal fällt uns das auch nicht so schwer, das irgendwie anzunehmen, so kindliche Leichtigkeit, Spiel und so, das hat irgendwie was Positives. Aber ich habe mich dann eben gefragt, wo kommt das denn praktisch vor in meinem Leben so? Wo bekommt das wirklich die Zeit, die es verdient? Und in der Predigt habe ich dazu folgende zwei Gedanken oder Fragen. Und zwar erstens, was steht dem im Weg? Das Gerümpel sozusagen, das wir auf unserer Seele sitzen haben und das uns diese Leichtigkeit nimmt zu spielen. Und dann zweitens, wie schaffen wir es, das loszulassen? Erstens, das Gerümpel. Was hindert uns daran, so zu spielen? Warum fehlt uns diese Leichtigkeit manchmal? Und es gibt ein Buch, einen internationalen Klassiker, hat sich millionenfach verkauft. Wir haben das zu Hause. Der Titel ist The Artist's Way. Der Weg des Künstlers, der Künstlerin, könnte man vielleicht übersetzen. Und darin geht es auch so darum, die Seele zu entrümpeln, aber jetzt mehr mit einem Fokus darauf, so das Kreative, das Künstlerische selbst irgendwie zu freizusetzen oder genau zu entfalten. Darin geht es auch sehr viel um Spiel als so eine Methode, wie das funktionieren kann, wie das aussehen kann. Und die Autorin Julia Cameron schreibt dann, dass es so ein Paradox dieses Spielens ist, dass man sehr hart arbeiten muss, um da hinzukommen, so mit großer Leichtigkeit und Unbeschwertheit spielen zu können. Und ich habe oder werde jetzt in diesem ersten Punkt so drei Dinge auflisten oder kurz skizzieren, die unserer Spielfreude im Weg stehen, die wir vielleicht erstmal so auf die Seite räumen müssen. So drei unnötige, sperrige Möbelstücke, könnte man vielleicht sagen, so die in unserer Seele rumstehen und die wir loswerden müssen. Und ich glaube, all diese drei Dinge kommen letztlich genau von der Frage her, die die Jünger Jesus stellen. So, wer ist der Größte unter uns? So, wir brauchen was, woran wir das festmachen können. Und diese drei Dinge sind erstens ein kleinkarierter Glaube, habe ich das mal genannt, dann der ständige Druck, was zu leisten oder produktiv zu sein und drittens eine falsche oder ungesunde Art zu spielen. Zuerst mal zum kleinkarierten Glauben. Und ich finde, das ist jetzt so ein bisschen spekulativ und spielerisch, aber ich finde, bei den Jüngern kann man sich das ganz gut vorstellen, wie so diese einzelnen Charaktere gedacht haben, ich bin jetzt hier der Größte. So, da ist Petrus, das ist der Macher, ja, der so ganz viel immer für Jesus reist, der vorne rausgeht, der sich für nichts zu schade ist. Da ist da Johannes, der immer so ganz nah am Herzen Jesu ist, der so eng mit ihm ist und immer alles mitfühlt und leidet und auch ganz emotional und leidenschaftlich so mit ganzem Herzen einfach dabei ist. Dann ist da Thomas, der später als der Zweifler bekannt wird und der vielleicht eher so der Denker ist, so der die ganze metaphysische Tragweite der Aussagen Jesu immer irgendwie voll mitgedacht und nachvollzogen hat. So, und alle dachten sie wahrscheinlich so auf ihre eigene Art und Weise, sie sind jetzt der Größte. So, darauf kommt es an im Himmelreich. Und Machen wir das nicht manchmal auch an solchen oder so ähnlichen Sachen irgendwie fest, wie groß unser Glaube ist, was unseren Glauben ausmacht? Ich habe den Eindruck so ein bisschen manchmal, das äußert sich bei uns dann nicht unbedingt so sehr darin, dass wir uns jetzt wie die Größten fühlen oder wie die, die es irgendwie rausgefunden haben, so, sondern eher im Gegenteil. Dass wir uns daran aufhängen, dass wir Gott eben nicht verstehen oder irgendwie rational erklären können. Oder dass wir Gott nicht so erleben, nicht so eng mit ihm sind, ihn nicht so fühlen, wie wir das gerne hätten, wie wir uns das wünschen würden. Oder dass wir uns vielleicht vorgenommen haben oder uns vielleicht schon darin gesehen haben, wie wir so große Dinge für Gott tun und alles Mögliche reißen, uns aber doch nicht immer so auf die Kette kriegen. Und das belastet uns, das belastet unsere Seele. Und wir fragen uns das, glaube ich, manchmal so, kann ich das noch von mir behaupten, dass ich an Gott glaube? So, oder vielleicht auch, kann ich überhaupt an Gott glauben, weil so geht's mir. Und ich stelle mir das vor, wie so einen hässlichen, verstaubten, dicken, stoffigen, kleinkarierten Vorhang vor meinem Schlafzimmerfenster, der mir die Sicht nach draußen ins Sonnenlicht versperrt, der so meiner Seele das Licht nimmt. Das ist das Erste. Zweitens denke ich, wir kommen mit dieser Frage, wer denn jetzt der Größte unter uns ist, nicht unbedingt immer nur zu Gott. Das ist jetzt nicht unbedingt unser erster Maßstab, an dem wir versuchen, das festzumachen, sondern wir haben da auch andere Dinge, an denen wir uns messen. Oder vielleicht könnte man sogar so weit gehen zu sagen, wir schaffen uns unsere eigenen Götter, von denen wir uns dann die Bestätigung holen, die sich die Jünger hier von Jesus erhoffen. Zum Beispiel Leistung, Produktivität. Und ich habe dazu einen sehr schönen Text aus einem Buch gefunden, der das wunderbar zum Ausdruck bringt. Das ist auch der Text zum Nachdenken im Programmheft, Seite 2. Könnt das gerne mitlesen. Ich will den einfach vorlesen und dann nicht mehr viel dazu sagen, weil der ist einfach der bringt es auf den Punkt. Alles wird im Kontext der Produktivität begriffen. Jede Handlung nach ihrem Nutzen bewertet, jede Zeitspanne nach ihrem Potenzial befragt. Die Uhr skandiert dieses utilitaristische Zeitverständnis allerorts. In Bahnhofsbuchhandlungen liegen Ratgeber zur Verbesserung des Zeitmanagements aus. Eine Vielzahl von Seminaren und Kursen versprechen, Techniken zur Optimierung des Zeithaushalts zu vermitteln. Gleichzeitig vermehren sich die Angebote, eben jenem stressigen Gefühl vom Gefühl der Zeitnot geprägten Alltag zu entkommen und sich der Informationsflut zu entziehen. Ein Internet-Sabbatical übers Wochenende, ein Klosteraufenthalt, ein paar Tage auf dem Land, so lauten die Empfehlungen von Managern, Politikern, Geschäftsleuten, wenn sie gefragt werden, wie sie sich entspannen. Letztlich dienen diese Auszeiten jedoch der Steigerung der Leistungsfähigkeit und sind damit Teil des Produktivitätsparadigmas. Ich stelle mir das vor, wie so einen massiven, auch nicht unbedingt gut aussehenden, schwerfälligen Schreibtisch mit so scharfen Kanten, der mitten im Raum steht und an dem man sich eigentlich immer so vorbeischieben muss und sich trotzdem jedes Mal noch an der Kante anstößt. Das ist das Zweite. Ich denke, es gibt vielleicht auch so 3, 4 Perfektionisten vielleicht heute Abend unter uns, denen es schwerfallen würde, diesen Schreibtisch loszulassen. Aber für alle anderen von uns, uns fällt das vielleicht überhaupt nicht schwer, dieses Produktivitätsparadigma loszulassen. So viele von uns sind eigentlich gut darin, glaube ich, abzuschalten, das Leben zu genießen. Und ich finde, auch das kann schnell kippen. Und zwar genau dann, wenn wir so irgendein Entspannungs- oder Spaßprogramm, was wir uns so zurechtgelegt haben, wo wir uns vielleicht auch daran gewöhnt haben, zum Maßstab dafür machen, wer von uns jetzt wieder der oder die Größte ist. So, wenn wir anfangen, uns darüber zu definieren, wie frei, wie unbeschwert, wie kindlich wir spielen, so, spielen wir dann wirklich noch? Denn in meiner Erfahrung, wenn ein Kind spielt, dann spielt das ja jetzt nicht mit der bewussten Absicht, irgendwie das Leben zu genießen oder den Tag zu pflücken oder irgendwie sowas, sondern macht das, weil es einfach Bock hat, auf diesen Baum zu klettern. Oder weil es unbedingt eine Sandburg bauen will. Oder weil es sich fragt, ob es auch möglich ist, mit den Ohren zu essen. Und okay, vielleicht waren wir am Wochenende mal wieder irgendwie länger unterwegs, draußen und so, aber hat das unserer Seele wirklich gut getan? So, hat sie das befreit oder entrümpelt? Es gibt eine Studie, die besagt, dass unser Hirn uns ständig betrügt, und zwar, weil es falsch einschätzt, was uns wirklich, was unserer Seele wirklich gut tut, so an Freizeitprogramm. Und zwar gibt's Dinge, die wir darin überschätzen, in ihrer Fähigkeit, uns aufzubauen, uns Spaß zu bringen, uns lebendig zu machen. Und es gibt andere Dinge, die wir unterschätzen. Und zu den Dingen, die wir überschätzen, gehört unter anderem Glücksspiel, Alkohol trinken, Shopping, im Internet surfen oder irgendwelche Filme, Serien, Videospiele für länger als 2 Stunden zu spielen oder zu schauen. Dinge, die wir unterschätzen, sind zum Beispiel Sport, Musik zu machen oder zu hören, Zeit mit Freunden oder Familie zu verbringen, zu beten oder in einem Gottesdienst zu sein. Irgendwelche kreativen Hobbys, wo wir was mit unseren Händen machen, Gartenarbeit, sowas zum Beispiel. Das heißt, es kommt durchaus irgendwo darauf an, was wir jetzt konkret machen, wenn wir spielen. So, manche Sachen haben einfach ein höheres Potenzial, auch unsere Seele zu belasten, haben ein höheres Suchtpotenzial, könnte man vielleicht sagen. Aber das ist noch nicht alles. Die Professorin für soziale Arbeit, Brené Brown, hat sich zum Beispiel mal mit ihrer Familie hingesetzt und sie haben so 2 Listen erarbeitet. Und zwar die eine Liste war eine Liste mit ihren großen Träumen. Ja, da standen dann irgendwie so Sachen drauf wie der Traumurlaub oder die Reise, die sie mal machen wollten. Oder irgendwie ein tolles Haus, ein tolles Auto, irgendwie so. Das zweite war eine Liste von so Sachen, von denen sie wussten, das tut ihnen als Familie gut, das baut sie auf, das bringt ihnen Freude, das lässt sie so lebendig werden miteinander. Und sie hat dann gemerkt, wenn sie diese Liste mit den Träumen ernst nimmt, so wenn sie die verfolgen will, bedeutet das, dass sie mehr Geld verdienen muss, bedeutet das, dass sie mehr arbeiten muss. Und das sind ganz viele Dinge, die ihr und ihrer Familie so gut tun, die ihnen Leben bringen, die ihre Seele aufbauen, dass es davon Zeit und Aufmerksamkeit wegnimmt. Und umgekehrt hat sie bemerkt, dass wenn sie diese Träume einfach mal Träume sein lässt und sie jetzt nicht daran aufhängt, sie eigentlich all das Glück, all das Gute, all das Aufbauende, was sie sich davon erhofft, schon jetzt haben kann. Weil sie jede Menge Zeit und Geld dafür hat, diese alltäglichen Dinge mit ihrer Familie zu tun, wie in den Park zu gehen, zusammen zu spielen. Wie viel von dem, was wir so mit unserer Freizeit anfangen, lässt unsere Seele zur Entfaltung kommen? Womit betäuben wir vielleicht auch sogar eher irgendwelche Sehnsüchte, irgendwelche Dinge, die so in uns sind und die wir eigentlich entfalten wollen, aber wir unterdrücken das mit unserem Spaßprogramm? Ich stelle mir das vor wie so eine Strandbar im Keller, die erstmal wie eine super Idee klang, aber nachdem sich der Sand in allen Räumen der Wohnung verteilt hat, ist es dann vielleicht doch nicht mehr so toll. Wie schaffen wir es, diese Dinge loszulassen? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Bisher habe ich sehr viel so über die Unbekümmertheit, über die Leichtigkeit, die Freiheit von Kindern auch gesprochen, aber es gibt noch ein zweites Merkmal, was ich finde, dass Kinder auszeichnet, und das ist ihre Verletzlichkeit, ihre Offenheit. Und ich denke, genau dazu fordert Jesus seine Jünger eben hier im Text auf, wenn er ihnen sagt, dass sie umkehren sollen und werden wie die Kinder. Dass sie sich erniedrigen oder man könnte vielleicht sagen demütigen sollen und werden wie die Kinder. So, wenn ihr unbeschwert spielen wollt wie ein Kind, so dann geht das nicht, ohne dass ihr euch auch verletzlich macht wie ein Kind. Dann geht das nicht ohne diese Offenheit, ohne diese Leichtigkeit, ohne dass ihr ausmistet. Und wenn wir jetzt aber mal drüber nachdenken, wenn wir so alles entrümpeln, die 3 Dinge, die ich gerade angesprochen habe, dann macht uns das ja schon auch verletzlich. So, der fette Schreibtisch fliegt raus, dann kann ich mich aber auch nicht mehr über meine Leistung identifizieren. So, dann kann ich mich nicht mehr daran festhalten, was ich alles Gutes geschafft habe und Gutes beitrage. Meine Beachbar steht auf dem Prüfstand zumindest. So, und ein guter Teil meines so Standard-Wohlfühlprogramms, was ich vielleicht so durchziehe, am Wochenende ist vielleicht langfristig doch keine so gute Idee. Damit nehme ich mir aber auch irgendwie so Rückzugsmöglichkeiten, Möglichkeiten einfach mal abzuschalten. Oder mein kleinkarierter Vorhang wird vom Schlafzimmerfenster abgehängt und plötzlich können alle in mein Schlafzimmer sehen. Ja, so meine Enttäuschung, meine Zweifel, meine Inkonsequenz in meinem Glauben werden sichtbar. Was bleibt mir denn dann noch? Ich denke, es ist nicht ganz so einfach, diese drei Dinge loszulassen oder auch immer wieder loszulassen, immer wieder danach zu schauen. Brené Brown sagt auch, es war nicht so ganz einfach, auf diese Träume zu verzichten, weil man fixiert sich dann ja da doch so drauf. Man verbindet ganz viele Hoffnungen, ganz viel Schönes einfach damit und man braucht schon ein gesundes Selbstvertrauen, um das durchziehen zu können. Beziehungsweise an einer anderen Stelle sagt sie, sie hat sich mit Verletzlichkeit über 10 Jahre beschäftigt. An einer anderen Stelle sagt sie, Verletzlichkeit ist was, was aus einem gesunden Selbstwertgefühl erwächst. Die Leute, die das hinbekommen, haben das Gefühl, dass sie es wert sind, geliebt zu werden. Und wenn wir jetzt aber genau dieses Selbstwertgefühl aus dem ziehen, was wir geleistet haben, oder daraus, was für tolle Partys wir schmeißen, wie gut wir uns entspannen können, wie easy wir sind, so dann halten wir ja umso intensiver daran fest, je mehr wir versuchen, das loszulassen. Das ist fast wie so eine Art Teufelskreis oder ich glaube, man kann sogar zu so einer Abwärtsspirale werden, wie in so einem Trichter, was uns immer weiter runterzieht. So, wir wollen ja eigentlich verletzlich sein und uns öffnen. Wir brauchen dafür dieses Selbstwertgefühl, haben wir gelernt. Also versuchen wir was zu leisten, dass wir uns gut fühlen können oder wir versuchen uns zu entspannen, um uns einfach irgendwie gut fühlen zu können über uns selbst. So, das tut vielleicht auch erstmal gut, aber auf lange Sicht belastet das auch unsere Seele irgendwie, zieht uns irgendwie runter. Also sind wir wieder am Anfang, versuchen noch mehr zu leisten, versuchen uns noch mehr zu entspannen, uns noch mehr zu erholen. Und werden dabei unzufriedener. So, dass wenn wir nicht aufpassen, ist unsere Seele plötzlich zugestellt mit allen möglichen Dingen, die wir irgendwie tun, allen möglichen Kram, der aber auch irgendwo seine Begrenzungen darin hat, wie viel er uns geben kann, wie sehr er uns entlasten kann. Aber wenn wir uns das trauen, loszulassen und mit unserer leeren Seele, sage ich mal, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich kann dich vielleicht irgendwie gerade nicht so verstehen, ich kann dich nicht greifen, ich bin vielleicht nicht stolz auf alles, was ich geleistet oder nicht geleistet habe oder eigentlich habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte, aber ich fühle mich irgendwie nicht so gut, wie ich dachte, dass ich mich fühle. So, und ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was ich noch machen soll. Dann ist er da eben nicht am Ende. Sondern dann ist das genau der Punkt, wo Jesus das Kind in die Mitte stellt und sagt, das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, dass wir jetzt mal anfangen können, Spaß miteinander zu haben. So ein Kind ist noch sehr viel am Lernen, versteht manches noch nicht so, ist auch noch dabei zu lernen, mit seinen Gefühlen, Emotionen irgendwie umzugehen, das einzusortieren, kann auch nicht unbedingt das ganze Chaos wieder sortieren, was es selbst verursacht hat, kann in dem Sinne vielleicht noch nicht so viel reißen. Aber Jesus sagt, genau so wirst du der, die Größte im Reich Gottes. Genau so bist du es wert, geliebt zu werden. So der hier im Text ja auch gescholtene Petrus, der Jünger Jesu, wird später in einem Brief schreiben, werft alle eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt dann für euch. So, wann ist das das letzte Mal passiert? Oder seid ihr überhaupt schon mal irgendwie so mit so einer leeren Seele zu Jesus gekommen, vielleicht im Gebet? Oder vielleicht zumindest so mit der Bereitschaft zu verhandeln, was rausfliegen kann und was nicht. Ist das was ihr schon mal ausprobiert habt? Ich dachte so in der Vorbereitung, ich würde unglaublich gern einfach mal ausprobieren, so in eine katholische Beichte zu gehen und mal zu schauen, was das mit mir macht. Und es gibt ja solche Bekenntnisgebete, die man sprechen kann. Oder vielleicht macht ihr sowas lieber auch mal in einem Gespräch mit einem Freund, mit einer Freundin. Es gibt auch ein Seelsorgeangebot. Die Infos dazu findet ihr im Programmheft hier, wo man das einfach auch mal machen kann. So, dafür ist es da. Oder vielleicht hilft euch das eher, das irgendwie aufzuschreiben. Es gibt verschiedene Wege, das zu machen, aber probiert das mal aus. Daraus kann dieses Selbstwertgefühl wachsen, so diese Wurzel für unsere Verletzlichkeit, von der Brené Brown spricht. So, daraus kann das erwachsen, dass es uns ermöglicht, selber immer so offener, entwaffnender auch im Umgang miteinander zu werden. Daraus kann so eine Selbstsicherheit und Leichtigkeit erwachsen, mit der wir es uns erlauben können, dann auch mal Dinge anzugehen, uns auf Menschen einzulassen, wo wir nicht wissen, ob es uns am Ende was Zählbares bringt. Wo wir nicht wissen, ob wir uns am Ende besser dadurch fühlen werden. Ich glaube, es kann uns auch von dem Zwang, von dem Druck vielleicht auch befreien, Gott ständig erklären und erleben zu müssen und mal damit klarzukommen, dass er eben auch irgendwo ein Mysterium ist, dem wir trotzdem vertrauen können. Daraus kann sich so diese Fähigkeit entwickeln, zu spielen wie ein Kind. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, wie Gott zu begegnen, Gott so mit leerer Seele zu begegnen, uns beim unbeschwert Spielen helfen kann. Aber ich glaube, das Ganze kann auch umgekehrt funktionieren. So, ich denke, wenn wir uns so Zeit zum Spielen nehmen und das einplanen, dass uns das helfen kann, uns Gott gegenüber zu öffnen. Das Problem der Jünger zum Beispiel ist ja, dass sie sich komplett um sich selbst drehen. So, bin ich der Größte und so, komplett in sich gefangen irgendwie. Und wenn wir so Zeiten haben, die wir uns bewusst dafür nehmen, dass es jetzt eben mal nicht um uns geht, dass wir uns auf irgendwas anderes einlassen und wenn das nur irgendein Buch, irgendeine Landschaft, irgendein Spiel, irgendwas ist, dann hilft uns das doch schon mal so zumindest aus diesem sich um uns selbst drehen rauszukommen. Und das kann auch so ein erster Schritt in die Richtung sein, uns Gott gegenüber zu öffnen. Das kann auch immer wieder ein Weg sein, uns davor zu bewahren, dass unser Glaube so kleinkariert wird. Und das heißt, wenn diese Geschichte mit dem Gebet jetzt vielleicht irgendwas ist, was gerade nicht so für euch passt, was vielleicht auch komisch oder zu schwerfällig ist gerade oder was ihr schon, wo ihr schon längst einen guten Rhythmus gefunden habt, dann ist das vielleicht was ihr angehen könnt, so in diesem Prozess die Seele zu entrümpeln. Euch so Zeiten zum Spielen in den Terminkalender einzuplanen. So habt ihr irgendwas, irgendein Hobby, irgendeine völlig verrückte Idee, irgendwas, was ihr schon immer mal machen wolltet, irgendeine Person oder eine Beziehung vielleicht auch, für die ihr eigentlich so brennt, wo ihr so leidenschaftlich dafür seid, wie ein Kind dafür ist, sich schreiend im Kreis zu drehen, bis es umfällt. So nehmt euch Zeit dafür. Wo hat das in eurem Leben Platz? Wie viel Platz wollt ihr dem geben? Ich denke, wir dürfen und können das sehr, sehr ernst nehmen, uns nicht immer so ernst zu nehmen. Spiel und Spiritualität sind sowas, was sich, glaube ich, gegenseitig bedingen kann. Und dazu möchte ich noch ein letztes Mal, damit möchte ich dann auch schließen, Julia Cameron aus ihrem Buch zitieren. Und die beschreibt die Entrümpelung der Seele da auch als so ein Pfad, der sich so um einen Berg nach oben windet, so eine Aufwärtsspirale im Gegensatz zu der Abwärtsspirale, die ich vorhin beschrieben habe. Und das kann dann auch immer wieder sein, dass man mal so an einem Punkt ankommt und denkt, Alter, da war ich schon mehrfach sogar, dass es vielleicht nur langsam vorwärts geht, aber dass das da doch so Stück für Stück irgendwie das Spielen uns hilft, uns für Gott zu öffnen, die Begegnung mit Gott uns hilft, freier zu spielen und so immer weitergeht und es dann irgendwo auch verschwimmt und egal ist, wo das jetzt angefangen hat. Wir werden jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und für mich ist das auch so ein Weg, wie ich zu Gott kommen kann mit leerer Seele. So eine Wurzel für Verletzlichkeit. So ein Weg, wie ich zu Gott kommen kann, so wie es mir gerade geht. Und wie ich seinen Zuspruch empfange im Brot und im Wein. Und vielleicht auch in Verbindung mit irgendwie einem stillen Gebet oder so. Vielleicht aber auch einfach wortlos, weil das manchmal irgendwie alles ist, was es braucht oder was möglich ist. Amen.